fast alles, was wir nutzen, unsere Luft, das Trinkwasser, unsere Kleidung, unser Essen, selbst moderne Medikamente kommen aus der Natur. Deswegen sind wir als Menschheit ganz massiv auf den Schutz der Biodiversität angewiesen. Auch die Unternehmen. Über die Hälfte der Wirtschaftsleistung auf globaler Ebene hängt von funktionierenden Ökosystemen ab. Auch im Bereich der Unternehmen ist identifiziert, dass zu den Top-Risiken für Unternehmen in den nächsten 10 Jahren an Platz 2 der Verlust der Biodiversität, der Verlust der Ökosysteme steht. Deswegen ist es eine Menschheitsaufgabe, die eben auch alle, auch Wirtschaftsunternehmen angeht.
Der Erhalt der Natur ist lebensnotwendig. Das betont die Biologin und Professorin Katrin Böning-Gäse im Gespräch mit Tagesschau 24. Böning-Gäse ist Direktorin des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig. Wie der Erhalt der Biodiversität aussehen kann, das besprechen wir heute. Das hier ist der Klima-Podcast von Detektor FM und ich bin eure Host Ina Lebetjew. Hi.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.
Drei Tage lang haben sie in Rom verhandelt, bei der 16. Weltnaturkonferenz, nachdem die ersten Verhandlungen bei einem Treffen in der kolumbianischen Stadt Cali im vergangenen November scheiterten, konnten sich in einer, also dieser zweiten Verhandlungsrunde, die VertreterInnen der 200 UN-Vertragsstaaten auf eine gemeinsame Finanzierung des Artenschutzes bis 2030 einigen. Ein wichtiger Schritt, sagen Fachleute. Wälder aufforsten oder umbauen, Moore wieder vernässen oder offene Graslandschaften pflegen, all das sind Maßnahmen, mit denen Biodiversität, also Artenvielfalt, gestärkt werden kann. Meine Kollegin Sarah-Marie Plekat hat die Wanderschuhe angezogen und Menschen bei dieser Arbeit begleitet. Und ich sage hallo Sarah.
Hallo Ina.
Du hast ein Projekt begleitet, das sich für die Artenvielfalt einsetzt. Was ist das erstmal für ein Projekt?
Also das heißt Bergwaldprojekt e.V. und es handelt sich um einen Verein. Darin engagieren sich jährlich mehrere tausend Menschen ehrenamtlich für den Schutz und Erhalt von Ökosystemen und das seit mehr als 30 Jahren.
Okay, und du warst also live dabei. Wie war's?
Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Es war eine ganz schöne Schlitterpartie, weil es einfach auch sehr matschig war.
Du hast mir vorher schon berichtet, für diese Folge bist du wortwörtlich auch ein bisschen durch den Matsch geschlittert.
Ja, an dem Tag, da hat es eigentlich fast die ganze Zeit so leicht geregnet. Das hört man an manchen Stellen vielleicht auch auf der Aufnahme. Ja, und durch den Regen, da war der Boden natürlich total aufgeweicht. Das Gelände insgesamt war auch sehr hügelig und so kam dann eben eins zum anderen. Ich habe mich samt Mikrofon auf meinen Pups gesetzt, weil ich beim Baumpflanzen so nah wie möglich dran sein wollte mit dem Mikrofon, um eben eine gute Aufnahme zu haben. Ja, und dann bin ich ausgerutscht.
Ui, Sarah, ich hoffe, du hast dich nicht verletzt und es ist alles gut.
Ja, es war alles in Ordnung. Es gab dann Lacher und ich bin gleich wieder aufgestanden und mir haben Leute geholfen. Und tatsächlich waren alle so ein bisschen, ja, nicht so leichtfüßig unterwegs, sondern eher so, okay, wo kann ich mich zur Not noch festhalten, damit man nicht irgendwie dann ausrutscht. Weil wenn man dann irgendwie mit einer Schaufel zu tun hat, dann kann das ja irgendwie im schlimmsten Fall auch anders ausgehen.
Ich kann das so gut nachvollziehen. Mir ist vor ein paar Jahren tatsächlich was Ähnliches passiert. Ich war mit einem Kamerateam an der Ostsee zum Drehen und wir standen auf einem Steg im Bodden, also knietiefes Küstengewässer. Und der Kameramann sagt zu mir, kannst du mal noch einen Schritt zur Seite machen, damit ich hier mehr Armfreiheit habe, mehr Spielraum habe. Und da, wo ich meinen Fuß hingesetzt habe, da war es dann leider glatt. Und ich bin mit Stoppuhr und Handy quasi im Wasser gelandet und saß einfach mitten, also wie in der Badewanne im Bodden. Und ja, zum Glück war Frühsommer oder später Frühling und die Sachen sind dann relativ schnell wieder getrocknet. Ja.
Das kann ich mir absolut vorstellen. Ich habe gerade dieses Bild vor Augen, der Bodden als eine Badewanne und du da drinnen. ja, ich glaube, es wird nie langweilig in diesem Beruf.
Nee, auf keinen Fall. Wo genau hat es dich denn da jetzt auf den Hosenboden gesetzt?
Also ich bin nach Thüringen gefahren, in die Hohe Schrecke, das ist nordöstlich von Erfurt. Dort habe ich eine Gruppe von Freiwilligen getroffen, die eine Streuobstwiese gepflegt haben. Der Biologe Christopher Thiel, der hat das Projekt geleitet.
Wir befinden uns hier in der Hohen Schrecke in Nordthüringen, im Kyffhäuserkreis. Das ist ein Höhenzug, der erstreckt sich etwas südlich vom Südharz und westlich von hier befindet sich der Kyffhäuser. Das ist ein Höhenzug, der aus Buntsandstein besteht mit einer Lössauflage. Und der Name Hohe Schrecke kommt ursprünglich, das bedeutet ursprünglich Hohe Schräge. Das beschreibt einfach ein bisschen die Form dieses Höhenzuges hier.
Dort in der Hohen Schrecke befindet sich eine Streuobstwiese mit alten Kirschbäumen, die sie in der Projektwoche gepflegt haben. Streuobstwiesen sind Wiesen, auf denen Obstbäume stehen, die, wie der Name ja schon sagt, so ein bisschen ja, wie verstreut in der Landschaft stehen. Da ist also viel Platz zwischen den einzelnen Bäumen und anders als jetzt bei einem Wald sind diese Obstgärten vom Menschen angelegt worden. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber das ist so im Grundsatz. Außerdem können sie zusätzlich als Weideland genutzt werden. Streuobstwiesen prägen seit etwa dem 18. und 19. Jahrhundert die Landschaften in Europa und Streuobstwiesen sind regelrechte Hotspots der Artenvielfalt. Christopher Thiel.
Man hat bei Untersuchungen festgestellt, dass Streuobstwiesen, die eben nicht verkommen, die noch gut gepflegt sind, über 5000 verschiedene Arten vorkommen. Bin auch irgendwie der Amazonas Europas genannt, habe ich mal gelesen. Also zu diesen 5000 unterschiedlichen Arten zählen Pilze, Tiere und Pflanze.
Typisches Obst sind dann so Kirschen, Äpfel, Birnen und Pflaumen.
Ja, oft stehen auf solchen Streuobstwiesen ja Bäume mit besonders alten Obstsorten. Also neben Spinnen, Käfern, Faltern und Wildtieren trägt auch das Obst selbst zu dieser Artenvielfalt bei. Ja, sorry, ich habe eine Schwäche für Streuobstwiesen. Man hört es vielleicht ein bisschen.
Ich kann es mir auch richtig gut vorstellen, wie das denn da im Sommer ist. Ich meine, es war jetzt ein Regentag, es war grau und matschig und irgendwie dann auch kalt, aber irgendwann kommt ja dann auch der Frühling zurück und dann blüht alles und die kleinen Knospen, die gehen auf und die Bäume, die Kirschen, wenn die blühen, die haben ja auch einfach total magisch und dann schneit es ja auch und so weiter. Also es ist schon, ich kann mir vorstellen, dass es ein sehr, sehr schöner Ort ist.
Ist auch akustisch unvergesslich, muss ich sagen. Also weil ich habe auch schon mal ein Mikro in so ein von Bienen bevölkerten Obstbaum gehalten und das ist Magic. Also es ist wirklich, es summt die ganze Zeit und es gibt so ein Grundrauschen, Brummen, das so eine ganz wohlige Wärme macht. Sehr cool.
Mhm. Ja, auf dieser Wiese an der Hohen Schrecke, da wachsen Kirschbäume. Allein in diesem Gebiet, da haben die Fachleute mindestens 50 verschiedene Kirschsorten gezählt. Also das ist schon eine ganze Menge. Normalerweise kümmern sich die Leute vom Bergwaldprojekt hauptsächlich und offensichtlich um Wälder. Aber hier testen sie was Neues aus, weil Streuobstwiesen eben auch einen ganz einzigartigen Wert haben für die Artenvielfalt.
Die Fläche wird von der Naturschutzstiftung David betreut. Das ist unser Projektpartner diese Woche. Und hier führen wir unterschiedliche Arbeiten durch. Die Arbeiten, die wir machen, sind zum einen, wir pflegen die Kirschbäume, die hier stehen. Diese Wiese, es wurde leider schon seit 30 Jahren, also etwas an der Wende, nicht mehr gepflegt. Deswegen führen wir hier Erhaltungsschnitte durch. Das bedeutet, normalerweise muss man bei Obstbäumen mal schauen, dass die alle paar Jahre gepflegt werden, dass manche Äste rausgeschnitten werden, dass die Krone eine gewisse Form behält, was hier jetzt leider nicht gemacht wurde. Deswegen schauen wir, bekommen wir wieder einigermaßen Form in die Bäume rein. Wir nehmen erstmal das Totholz raus und schauen dann, dass wir die Äste rausnehmen, die zu eng beieinander stehen, die einander reiben, dass wieder Licht in die Krone kommt und dass der Baum wieder die Energie in die verbleibenden Äste stecken kann und so wieder mehr Kirschen trägt in den kommenden Jahren.
Und wie genau haben Sie das gemacht?
Das hat mir Ursula erklärt. Kleine Randnotiz an dem Tag in der Streuobstwiese, da waren die Freiwilligen per Du, deswegen taucht jetzt kein Nachname auf. Sie war schon zum dritten Mal dabei und sie hat selbst sehr viele Obstbäume in ihrem Garten.
Erstmal alles Tote weg. Und dann suchen wir uns das Gerüst, wie es sein soll, mit der Mittelachse und Seitenfruchtästen. und dann schneiden wir die frei, sodass wieder so Klarheit reinkommt, dass das Ganze wieder übersichtlich wird und das Licht reinkommt und wieder Luft rankommt. Dann wird sich nicht wieder oben jetzt solche Krankheiten bilden. Genau, da war jetzt ein kranker Ast, den wir gerade rausschneiden.
Am Baum nebenan, da stehen Barbara und Henning und überlegen, welchen Ast sie jetzt rausschneiden und welchen sie weiter wachsen lassen.
Ich finde schon, man muss also schon irgendwie ein bisschen das, also man kann jetzt nicht einfach alles rausschneiden, was überkreuzt, weil dann ist wieder zu viel, dann nimmt man eben zu viel. Irgendwie, man muss was machen und man muss halt rechtzeitig aufhören und irgendwo, da gibt es halt einen Graubereich, das ist alles okay.
Also von dem, was vital ist, sollte man höchstens ein Drittel rausschneiden, weil ansonsten ist ja das ganze Blattwerk auch weg, was das ja irgendwann mal gebraucht wird. Ne? Der Baum hat ja ein gewisses Verhältnis zwischen Wurzelraum und Blättern, und also Ästen und Blättern. Und wenn wir da jetzt sehr viel von der einen Seite wegnehmen, passt das nicht mehr zusammen. Also das macht man nicht, ist nicht gut, wenn man zu viel auf einmal macht. Idealerweise geht man da, wenn man einen Baum im Garten hätte, jedes Jahr dran und schneidet etwas. Aber dann hätten wir wahrscheinlich auch nicht so einen völlig verzogenen Baum wie den hier.
Viele der Bäume, die sahen ja so ein bisschen aus wie gekrümmte Gestalten, also ja, sehr knorrig, abgebogene und gebogene Äste. Es geht beim Baumschnitt aber ja nicht um Schönheit, sondern vor allem erstmal um die Statik.
An dem Baum, wir haben ihn ja schon ziemlich geschnitten, aber man sieht, dass der sehr weit nach außen auskragt. Und da kann es passieren, wenn dann da Blätter dran sind, Früchte dran sind und starker Wind kommt und so, dass das wirklich sehr, sehr große Kräfte wirken. Und dann Äste abreißen, die so lange nach außen tragen. Daneben haben wir auch bei einigen Bäumen diese lang auskragenden Äste zurückgenommen. Vor der Statik.
Dass dann nicht der ganze Baum im schlimmsten Fall mit hinterherkommt.
Ja,
quasi.
Es muss nicht unbedingt der ganze Baum sein, aber es kann sein, dass so ein großer Ast, wenn der abreißt, dass der auch eine große Wunde reißt und dann eine große Wunde am Stamm ist. Ne? Das ist dann gar nicht gut. Weil solche großen Risswunden verheilen dann schlechter in Krankheitserreger rein. Und deshalb ist es nicht gut, wenn sowas so abreißt. Es ist oft sinnvoller, wenn man das relativ sauber abgeschnitten hat. Da kann da nichts mehr ausreißen.
Ja, was sind das eigentlich für Menschen, die sich in diesem Projekt engagieren? Mich interessiert, was Henning, Ursula, Barbara und die anderen Freiwilligen so für Beweggründe haben. Konntest du dazu ein bisschen was rausfinden?
Also erstmal sind es sehr, sehr unterschiedliche Leute, die ganz unterschiedliche Berufe ausüben in ihrem Alltag, aber sie eint eben ihre Begeisterung für die Natur. Und wir haben da zum Beispiel jemanden, der aus der Verwaltung ist, einer, der bei der Polizei arbeitet, ein Geograf, eine Person, die in der Stadtverwaltung arbeitet und jemand, der bei einer Krankenkasse am Schreibtisch sitzt. Ursula zum Beispiel, die schätzt die Einfachheit, in Anführungszeichen, an der Arbeit, weil das ist schon sehr körperliche Arbeit natürlich auch. Du stehst dann wirklich den ganzen Tag draußen und hast da so eine Schere in der Hand und musst da echt, also es viel nicht über Kopf.
Aber sehr fokussiert einfach,
sehr
weil
fokussiert.
Man diese eine Sache hat und nicht tausend kleine
genau,
Dinge.
Genau, du jonglierst nicht, sondern du hast eine Sache, die du machst, die ist anstrengend, aber die ist quasi überschaubar und das findet sie halt sehr gut. Sie hat selber Obstbäume und kann so auch ihr Wissen, was sie da sich angeeignet hat, einbringen und gleichzeitig aber auch noch Neues lernen. Barbara zum Beispiel betreut ehrenamtlich viele Obstbäume und ist einfach Profi in Sachen Baumschnitt. Und Felix, der wollte mal wieder raus und dabei was Sinnvolles machen.
Da kommen viele Dinge zusammen. Also natürlich ist es perfekt für Menschen, die einfach gerne in der Natur unterwegs sind oder sich gerne an der frischen Luft bewegen. Viele Menschen, mich inbegriffen, nutzen das auch so ein bisschen als Ausgleich zu ihrem alltäglichen Leben. Also das ist ein völliger Kontrast zu dem, was ich so täglich am Schreibtisch tue zum Beispiel. Da sitze ich viel am Computer. Das ist mal eine willkommene Gelegenheit, komplett rauszukommen und sich dann eine Woche lang Gedanken einfach um völlig andere Themen als sonst zu machen.
Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
Ihr wollt 100% Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach.
Lass uns doch von den Menschen wieder zurück zu den Bäumen kommen. Ich sehe das gerade krass im Straßenbild in der Stadt. Es ist Frühling, überall finden gerade Baumschnittarbeiten statt oder haben stattgefunden. Viel Geäst liegt so auf dem Gehweg und wartet auf den Abtransport. Was macht denn da den Unterschied zum Obstbaumschnitt? Was macht den Obstbaumschnitt so besonders?
Naja, bei Obstbäumen, da geht es ja zuerst mal um den Ertrag. Das heißt, im besten Fall sollte ein Obstbaum im Herbst viele Früchte tragen. Wenn übers Jahr zum Beispiel nicht genug Platz in der Baumkrone ist oder die Früchte nicht genug Sonne und Luft bekommen, dann wächst das Obst nicht so gut. Und es gibt ein Problem, weil die Pflege eben sehr aufwendig ist, wurden in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten viele Streuobstwiesen in Deutschland gerodet, um Ackerfläche draus zu machen. Christopher Thiel spricht im O-Ton gleich auch von Schlägen. Das ist einfach der landwirtschaftliche Begriff für Felder oder Ackerflächen.
Der Lebensraum Streuobstwiese ist leider sehr bedroht. Also wenn man sich die Entwicklung anguckt, sehr rückläufig. So die Höhepunkte, also die größte Fläche an Streuobstwiesen hatten wir in den 50er Jahren. Da gab es etwa 1,5 Millionen Hektar deutschlandweit. Heute haben wir etwa 300.000 Hektar noch. Dieser Rückgang hat unterschiedliche Gründe. Aber der Hauptgrund ist eben die Intensivierung der Landwirtschaft. So, die Wirtschaftsweise hat sich verändert. Es gab immer größere Schläge. Und auf diesen strukturreichen Flächen, wie es eine Streuobstwiese eben ist, ist es einfach, also es ist nicht so einfach zu wirtschaften, weil man kann nicht mit einem schweren Gerät drüber. Es benötigt einfach mehr Zeit. Und deswegen sind die Produkte, weil eben die Arbeitskraft teuer ist, sind die Produkte eben auch teurer und daher auch schwerer zu vermarkten, verglichen zu günstiger Konkurrenz. Jetzt aufs Obst betrachtet, zum Vergleich zu Plantagenobst, wo wir im Gegensatz zur Streuobstwiese, wo wir Hochstämme haben, niedrigstämmige oder Halbstamm-Gehölz, was eben, wie der Name, wie man sich denken kann, einfach nicht so hoch ist und sich einfacher pflücken lässt. Genau, was bei der Streuobstwiese eben nicht der Fall ist, muss oft die Leiter noch anstellen, gerade bei älteren Bäumen. Es benötigt einfach mehr Zeit.
Was ich auch interessant finde, am Beispiel der Streuobstwiese zeigt sich auch, dass Klima- und Naturschutz manchmal auch im vermeintlichen Gegensatz stehen können. Dabei bedingt sich ja eigentlich beides, wie mir Ursula erklärt hat.
Es ist, denke ich, artenschutzrelevant. Wenn man's, das widerspricht sich manchmal. Man hat den Klima, also wenn man was gegen den Klimawandel machen möchte, dann müsste man diese Fläche bedecken mit Wald. Und wenn man aber Arten schützen möchte, dann muss man auch solche trockenen, heißen Habitate pflegen, die eigentlich die Erde ja aufwärmen. Aber das hier ist, denke ich, eine Artenschutzsache, ja, weil hier unglaublich viel Leben entsteht. Da sind diese ganzen Früchte und die alten Bäume mit ihren Ritzen und ihren Winkeln und dann dieser schöne Trockenrasen und dann die Schafe, die ihre Köttel machen, all das bringt einfach Leben hervor.
Deine Gesprächspartnerin hat es ja gerade gesagt, Streuobstwiesen sind voller Leben. Wir haben für den Klimapodcast von Detektor FM vor 3 Jahren schon mal über Streuobstwiesen gesprochen. Da war eine Kollegin von uns auf einer Apfelstreuobstwiese. Genau, und die Folge verlinken wir euch in den Shownotes. Falls ihr da auch einen Narren dran fresst, dann könnt ihr da auch nochmal nachhören und euch ein bisschen vertiefend da reinbegeben in das Thema. So. Jetzt lass uns doch nochmal zusammenfassen, wenn wir auf das große Ganze schauen, bringen denn diese Obstbaumschnittmaßnahmen, bringt das alles irgendwie überhaupt was?
Ja, das ist die kurze Antwort.
Das ist schon mal gut.
Ja, auf jeden Fall. Die längere geht so, im vergangenen April hat ein internationales Forschungsteam herausgefunden, dass 2/3 der Naturschutzmaßnahmen wirksam sind. Dafür haben sich die Forschenden sagenhafte 186 Studien angeschaut, in denen Maßnahmen für mehr Artenschutz untersucht wurden. Das sind an sich schon mal total tolle Nachrichten, dass sich diese ganze Arbeit lohnt. Aber das kommt leider auch, um wirklich alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Dafür sind es zu wenige Maßnahmen, sagt Professor Dr. Sven Bacher, Leiter der Arbeitsgruppe Angewandte Ökologie im Fachbereich Biologie von der Universität Freiburg in der Schweiz. Also das, was passiert, ist toll und bewirkt auch wirklich was, aber es ändert schlussendlich nichts an der Tatsache, dass wir mehr in die Prävention gehen sollten, so der Wissenschaftler. Insofern können wir auch wieder einen Bogen zum Anfang schlagen, denn die Wiederherstellung der Natur ist schon seit ein paar Jahren beschlossene Sache. Wiederherstellen statt zerstören ist die Devise. Bei der 15. Weltnaturkonferenz in Montreal vor knapp 3 Jahren haben die Mitgliedsländer im Global Biodiversity Framework beschlossen, bis 2030 mindestens 30% der weltweiten Land- und Meeresfläche unter Schutz zu stellen. Sven Bacher sagt, Zitat, wir verlieren zu schnell an Biodiversität und dies an zu vielen Orten, als dass die bisher geleisteten Naturschutzmaßnahmen trotz ihrer Wirksamkeit den allgemeinen Trend aufhalten.
Meine Kollegin Sarah-Marie Plikard hat sich angeschaut, wie eine Streuobstwiese gepflegt wird und wer das macht und warum das so wichtig ist. Sarah, vielen Dank für das Gespräch und für die Recherche und dass du dich in den Matsch begeben hast.
Sehr gerne.
Falls es euch jetzt in den Garten zu den Obstbäumen zieht oder ihr einfach Lust habt auf einen Waldspaziergang, unser Detektor FM Livestream ist ein perfekter Begleiter für alle Lebenslagen. Ihr könnt sogar entscheiden, ob ihr neue Podcast-Inspirationen sucht oder einfach nur gute Musik. Ich liebe es selbst sehr und empfehle den handverlesenen Sound echt von ganzem Herzen, weil ich fast jeden Tag unseren Musikstream höre. Also horcht auch mal rein, ich kann es wirklich nur empfehlen. Kommende Woche machen wir hier an dieser Stelle das Licht aus, und zwar fürs Klima natürlich. Was das bringt, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge unseres Klimapodcasts. Wenn ihr diese und alle weiteren Folgen nicht verpassen wollt, dann folgt uns doch gerne im Podcatcher eurer Wahl. Produziert hat diese Folge Noah Schulz. Vielen Dank dafür, die Redaktion hatte ich. Mein Name ist Ina Lebetjew. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, hoffentlich nächste Woche. Tschüss.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.